Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Kleinbären, Heinersdorf und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 18. September 2020 wieder mal spannende Themen für euch. Ich werde ein bisschen was berichten zu den Gedenkveranstaltungen, die wir letztes Wochenende hatten. Ich werde aus dem Ortsbeirat ein bisschen was berichten und ich habe mir wieder einen interessanten Studiogast eingeladen, mit dem ich ein kleines Interview gemacht habe. Diesmal ist es Jan Bartoszek, Kreistagsabgeordneter in der Gemeinde Großbären, als Einzelkandidat angetreten und im Landkreis als über die FDP. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Ich berichte dann noch ein bisschen aus dem Ortsbeirat Diedersdorf und ja, die Probleme, die wir dort mit dem Breitbandausbau haben. Und ansonsten möchte ich euch einladen an einer Ausstellung, die an der alten Molkerei stattfindet, teilzunehmen. Das ist eine Freiluftausstellung, man kann sie sich jederzeit ansehen. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr da hingeht, aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Geschichte ist mehr als nur eine Jahreszahl. Ich möchte ja auch hier und da immer noch so mal so ein bisschen auf unsere geschichtlichen Hintergründe hinweisen. So habe ich mal heute zwei, drei Zahlen mir rausgesucht. Vor 70 Jahren zum Beispiel, nämlich am 1.7.1950, wurde Kleinbären in Großbären eingemeindet. Bis dahin war Kleinbären ein selbstständiges Dorf. Laut Volkszählung hatte damals Großbären übrigens 3.300 Einwohner. Und es hatte in den 50er Jahren eine große Zunahme durch den starken Zustrom von Umsiedlern gehabt. Übrigens wurde 1970 im Sommer das Schwimmbad Küsterteich in Betrieb genommen, allerdings nur wenige Jahre. Dann hat man es aufgrund der Wasserqualität wieder geschlossen. Also für alle älteren Großbärner, die werden sich noch erinnern, dass sie gegebenenfalls sogar am Schwimmbad Küsterteich noch gebadet haben. Vor 20 Jahren ist dann zum Beispiel sowas passiert, wie dass die Aral-Tankstelle im GVZ eröffnet wurde oder auch unser Sportgelände, also das Sportplatzgebäude von Grün-Weiß, das heute der Hattrick. Auch das. Und einige Geschichtszahlen, gerade wenn sie dann rund sind und auch feierlich begangen werden, werde ich dann später nochmal berichten. So ist sicherlich noch interessant, dass vor 200 Jahren, im Oktober 1820, nämlich die Großbärener Kirche eingeweiht wurde. So viel vielleicht auch erstmal hier zu den historischen Daten. Alljährliche Gedenkveranstaltung ODF. Am 12.09. fand die Gedenkveranstaltung Opfer des Faschismus statt. Hierbei gedenken wir den Opfern. Auf dem Gelände eines ehemaligen Bahnarbeiters Barackenlagers errichteten die Nationalsozialisten in den Jahren 1942 bis 1945 ein Arbeitserziehungs- und Gestapo-Durchgangslager, in dem allein fast 1300 Häftlinge aus 25 Ländern zu Tode kamen. Zuvor befanden sich auf dem gleichen Territorium ein Straflager für sowjetische Kriegsgefangene, sogenannte Stalag 3D KDU 82, von denen ca. 1200 hier ihr Leben verloren. Heute erinnern drei Gedenkstätten, das ist die Gedenkstätte für Opfer des Faschismus, eine Gedenktafel im ehemaligen Lager und Gedenkanlage an den hinteren Mauern auf dem Friedhof, an diese Verbrechen, die dort begangen wurden. Alljährlich im September findet an den Gedenkstätten eine Gedenkveranstaltung statt. Man schätzt, dass über 20.000 Menschen durch das Arbeits- und Durchgangslager kurzfristig ihren Aufenthalt hier hatten, bevor die Reise zu den Vernichtungslagern für die Juden und politische Häftlinge oder für Kriegsgefangene in die entsprechenden Lager weiterging. Vorher gab es bereits von 1940 bis Ende 1941 ein sogenanntes nordafrikanisches Kriegsgefangenenlager. Dies war dort in der Nähe des derzeitigen Arbeitserziehungslagers. Mitten in relativ kleinem Barackenland stand eine weithin sichtbare weiße Moschee. So schnell wie das Lager 1940 entstanden war, verschwand es 1941 auch wieder. Auch in diesem Jahr fand diese Gedenkveranstaltung statt, allerdings durch die Corona-Pandemie in kleinerem Rahmen. Sie folgte in den letzten Jahren immer dem gleichen Muster. Neben einer Schulklasse aus der Ottfried-Preußler-Schule waren auch viele Botschaftsvertreter aus den beteiligten Nationen anwesend. Im Normalfall sogar eine Klasse von der deutsch-russischen Schule. Und es gab dann normalerweise Reden und wir haben gemeinsam Kränze niedergelegt. Dies Jahr war es etwas ruhiger aufgrund, wie gesagt, Corona. War es ein etwas kleinerer Kreis, aber trotzdem war es ein ehrendes Gedenken an die dunklen Stunden der Vergangenheit. In dieser Woche hatten wir auch wieder mal einen Ortsbeirat. Ortsbeiräte sind in der brandenburgischen Kommunalverfassung vorgesehen als kleinste politische Einheit. Das Dorf wählt im Endeffekt je nach Größe zwischen einem bis maximal 5 Mitgliedern. Wir sind, da wir unter 1000 Einwohner haben, haben wir in allen unseren Ortsteilen einen Ortsbeirat, der aus 3 Mitgliedern existiert. Wir haben jetzt in Dietersdorf die Herausforderung, dass eins der damals angetretenen möglichen zu wählenden Mitglieder sein Mandat nie angetreten hat. Das war allerdings auch vorher schon klar, dass der es nicht antreten wird. Aus dem Grund sind wir eben nur zu zweit. Aber wie gesagt, der Ortsbeirat Dietersdorf hat wieder mal getagt. Das muss man sich so vorstellen. Es kommen dann zwischen 15 bis, in der Spitze hatten wir schon mal 30 Besucher, die dann natürlich auch von ihren Problemen berichten, was alles gut oder weniger gut läuft in unserer Gemeinde. Also beziehungsweise gerade natürlich dann in dem betreffenden Ortsteil. Wir hatten diesmal einen Gast, nämlich von der Bauunion, hat man uns das kommende Bauprojekt mit dem sogenannten Bezeichnung D4 vorgestellt. D4 ist ein uralter B-Plan, also Bebauungsplan, den wir in unserem Dorf haben. Der ist von irgendwann 1992 mal erstellt worden. Inzwischen werden die letzten Lücken bebaut. Wer die Örtlichkeit kennt, das ist am Schloss vom sogenannten Kirchplatz, wird dann zukünftig eine Straße abgehen. Diese Straße hat dann hinten noch eine Sackgasse dran und es werden dann dort 12 Doppelhäuser gebaut, also 24 Doppelhaushälften. Wir werden dadurch dann eben auch sicherlich, man kann davon ausgehen, 60, 70 Personen werden dann in unseren Ortsteil Dietersdorf sicherlich neu hinzuziehen. Das wurde uns vorgestellt, das war ganz interessant. Jetzt ist der Regelweg dann, dass die Planung in die Ausschüsse geht und irgendwann wird die Gemeindevertretung dann darüber befinden müssen, ob man das so machen möchte oder ob der Bauherr das dann so umsetzen darf. Das wurde uns vorgestellt und dann gab es noch einen anderen Punkt. Da ging es um Nachfragen bezüglich unserer im Dorf wesentlich schlechteren Internetverbindung, die wir in der letzten Zeit haben. Hier muss man dazu sagen, dass der Anbieter, das ist DNS-Net, das nicht hinbekommen hat, in den letzten Monaten für ein stabiles Netz zu sorgen. Und wir sprechen heute in Deutschland immer so schön, dass der Staat die Aufgabe hat, die Infrastruktur bereitzuhalten. Das ist jetzt nicht nur Straße, Bahn und Schiene oder soziale Infrastruktur oder gesundheitliche Infrastruktur, sondern spätestens durch den Lockdown und durch die Pandemie mit dem Coronavirus zeigt es uns doch eins, dass auch Infrastruktur eben mehr ist als die Straße, sondern Infrastruktur sind dann auch Netze, ist dann Breitband, sind dann LTE-Netze, 5G ist ja jetzt gerade im Kommen, alles das muss auch sich zwangsläufig mit unserer Entwicklung dem auch Schritt halten. Wir hatten vor ein paar Jahren einen Ausbau der Netze, da war die Mindestvoraussetzung, um als erschlossen zu gelten, einen Datensatz von 6 MB. Wenn Sie heute sich angucken, wir müssten heute sicherlich eher von 25 bis 50 MB sprechen. Viele sprechen auch schon mehr. Glasfaserleitungen bieten bis zu Giga-Bereiche an. Also die Datenleitungen, die Datennutzungen ist durch den technischen Fortschritt hat immer zugenommen. Jeder von Ihnen, der so ein kleines Handy hat, der nutzt das normalerweise eben nicht nur zum Telefonieren, sondern eben auch für Bankgeschäfte, zum Bezahlen, für konkrete Lebenshilfe, um in den sozialen Netzwerken mitzumachen, zum kommunizieren über WhatsApp oder Messenger-Diensten, wie auch immer. Das zeigt uns, dass ja eigentlich das zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, nämlich einen Breitbandausbau zu haben. Das ist, wie gesagt, bei uns im Diedersdorf sehr schlecht gelöst und auch deswegen schlecht gelöst, weil wir keine Konkurrenzsituation haben. DNS-Net hat damals in unserem Dorf ausgebaut und hat eine Richtfunkstrecke gebaut. Das heißt, wir werden über Richtfunk an einen großen Knotenpunkt angebunden, was dann leider dazu gehört ist, dass die Telekom oder ein anderer Netzanbieter auf diesen Richtfunkstrecke nicht raufkommt. Demzufolge haben wir nur den einen Anbieter und alles andere ist eben dann leider nicht so gut. Inzwischen hat sich hier auch eine Menge getan. Diedersdorf hat erstaunlicherweise jetzt sogar doch noch einen Glasfaseranschluss bekommen, allerdings von der Telekom für ein Unternehmen, was sich den käuflich erworben hat. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass wir vielleicht doch in unserem Dorf hier eine Konkurrenzsituation schaffen, weil Konkurrenz heißt dann immer normalerweise günstigere Preise, aber in jedem Fall bessere Qualität. Das ist das, was wir uns sicherlich im Dorf auch wünschen. Aber das kann man auch sagen, das ist jetzt nicht nur ein Diedersdorfer Problem, sondern im Endeffekt ist es für viele, für den ländlichen Raum ein Problem, das ist ja sogar bis nach Europa geschwappt ist, dass die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eben auch schon gesagt hat, es kann eigentlich nicht sein, dass wir immer von Datennutzung und von der Internettechnologien sprechen und gleichzeitig auf dem Land nicht die Anschlussmöglichkeiten haben. Ich kann nur eins sagen, jeder, der mal im Urlaub war, möge sich doch einfach mal mit seinem Handy begeben und möge mal gucken, wie da die Netze sind. Ich war jetzt in diesem Jahr ganz kurz in Italien eine Woche lang und kann zumindest sagen, dass da selbst in der tiefsten Pampa in der Toskana ich immer noch 4G hatte mindestens und demzufolge auch mein alles da auch gut nutzen konnte. Das ist leider bei uns in Deutschland nicht so, da sind wir erschreckenderweise, haben wir den Anschluss verloren. Es gilt darum, dass wir ihn wieder kriegen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wir haben uns sicherlich in der nächsten Woche wird der Breitbandbeauftragte im Landkreis in den Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen kommen. Und ich denke mir mal, da werde ich sicherlich da mehr berichten können und der Hoffnung, dass wir da auch zusätzliche Informationen und vor allem dann langfristig eben auch ein stabiles Netz auch in unseren Ortsteilen bekommen. Heute haben wir wieder einen besonderen Interviewgast hier, nämlich Jan Bartoszek, der es als Einzelkandidat in die Gemeindevertretung und auch in den Kreistag geschafft hat. Hier mal ein kurzer Steckbrief. Jan Bartoszek ist 42 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder, ist selbstständiger Unternehmer, ist zwar Mitglied der FDP, ist jedoch in Großbeeren als Einzelkandidat angetreten und wurde im Mai letzten Jahres in die Gemeindevertretung und auch dann allerdings über die FDP in den Kreistag gewählt. Herzlich willkommen, Jan Bartoszek.
Hallo Dirk, freut mich hier zu sein.
Das ist schön. Ja. Gab es für dich einen bestimmten Anlass oder eine wichtige Erfahrung in deinem Leben, der dich dazu bewogen hat, in die Kommunalpolitik zu gehen? Ist ja eher ein außergewöhnliches Hobby, wie wir beide ja merken.
Nee, also ich muss ehrlich sagen, es war so ein schleichender Prozess. Es gab keinen wirklichen Anlass, wo ich gesagt habe, so ab morgen machst du jetzt aber Kommunalpolitik. Wie viele bin ich auch von Berlin hier nach Großbeeren gezogen vor 11 Jahren und wie das so in so einem, ich war ja vorher auch schon Mitglied und wie das halt so ist, man wird dem Landesverband dann gemeldet als zugezogenes Mitglied und dann wird man halt angesprochen in Großbeeren und dadurch, dass alles sehr klein ist, hatte man auch ganz schnell einen Kontakt zum Ortsverband. Mhm. Ja, und dann wurde man als sachkundiger Einwohner berufen, dann hat man hier ein bisschen was, also wie gesagt, das war so ein schleichender Prozess, der sich dann so aufgebaut hat und ja, bis heute bin ich dabei geblieben in verschiedenen Funktionen.
Du hast ja gerade erzählt, dass du umgemeldet wurdest beim Landesverband, das ist ja ein normaler Weg. Gleichzeitig bist du aber in Großbeeren ja als Einzelkandidat angetreten und im Kreis über die Liste der FDP. Kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, das war ja nicht immer so. Zur ersten Kommunalwahl, die ich hier war, bin ich ja über die Liste der FDP angetreten. Damals als neu zugezogener, logischerweise auch nicht von Erfolg gekrönt, war auch nicht anders zu erwarten. Nun ist es aber auch so, dass sich Sachen auch ändern. Im Laufe der Zeit, ich war ja auch Ortsvorsitzender der FDP Groß-Bären, aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, na, ist es eigentlich noch das, was wir vertreten als FDP? Und dann habe ich auch irgendwann nicht mehr so diesen Rückhalt gespürt im Ortsverband. Und dann habe ich gesagt, okay, dann breche ich das jetzt hier ab und dann versuche ich es halt alleine.
Okay.
Dann gab auch, muss ich auch sagen, gab auch viel Spotthäme und Gelächter, aber ich dachte, nee, jetzt erst recht.
Ja, es hat dann immer auch was mit Spaß zu tun. Ne? Da sind wir schon bei der nächsten Frage. Was macht dir am Ehrenamt an den verschiedenen Tätigkeiten, die du jetzt hast, Spaß?
Ach, ich glaube, Spaß ist der falsche Ausdruck dafür.
Okay.
Das ist so eine Mischung aus, ich packe einfach mal mit an, ich interessiere mich mal für bestimmte Dinge, versuche da und hier vielleicht an einem Rädchen zu stellen, wo man was besser machen kann. Also Spaß ist der falsche Begriff. Also ich mag es dann außerhalb zu sitzen über bestimmte Themen, wie zum Beispiel Kita-Satzung, reden wir ja auch schon jahrelang, mich darüber zu unterhalten, also wirklich themenbezogen. Das macht Spaß so im Background. Aber ja, es macht Freude, man hat eine gewisse Erfüllung, wenn irgendwas auch funktioniert. Aber Spaß finde ich in dem Zusammenhang einen falschen Ausdruck.
Nein, das ist ja gut, das war ja eine Frage von mir. Ne? letzte Frage, oder nein, nicht letzte, aber eine der schon, fast schon wieder am Ende, ja, erstaunlich. Wir merken in Großbären so ein bisschen Politikverdrossenheit, Wahlverdrossenheit. Ich glaube, dass die in unserer Gemeinde zugenommen hat. Wo liegt deiner Meinung nach die Hauptgründe dafür und was willst du dagegen tun? Oder siehst du das auch so? Das wäre ja schon die erste Frage. Vielleicht ist es ja nur meine Wahrnehmung.
Ich habe gerade überlegt und ich muss ehrlich sagen, ich teile die Wahrnehmung nicht. Also ich finde schon, dass eine Politikverdrossenheit hier in Großbären eigentlich nicht anzutreffen ist. Im Gegenteil, also es sind ganz viele, kann ich mich mit Nachbarn unterhalten, im Gartenzaun oder wie auch immer. Also man hat immer irgendwelche kommunalpolitischen Themen. Die Frage ist halt nur, wie gelingt es uns, die dann am Ende zur Wahlurne zu bringen, dass sie sagen, ach naja, heute ist zwar schönes Wetter, aber statt meinem Badeausflug gehe ich dann doch mal ins Wahllokal. Ich glaube, das ist eigentlich so der Punkt. Aber Politikverdrossenheit finde ich nicht. Wenn wir vor Corona sehen, der Gemeindesaal war immer gut gefüllt zu den Gemeinderatssitzungen. Also von Politikverdrossenheit sehe ich da eigentlich nichts.
Okay, obwohl, dass der Gemeindesaal voll war, kann man auch anders werten. Ne? Das war auch so ein bisschen, schauen wir mal, was dann noch passiert heute. Ja, also jedenfalls war das so meine Wahrnehmung. Ich meine, das ist
ja, der eine oder andere erwartet vielleicht dann auch immer eine Show und ist vielleicht auch enttäuscht, wenn es mal ein bisschen nüchterner zugeht. Ja. Wobei mir das immer die liebsten Sitzungen sind, wenn eben nicht so eine Shows da abgezogen werden, sondern wenn man ganz vernünftig über Dinge redet und dann vielleicht auch zu einem ordentlichen Ergebnis kommt.
Also normalerweise ist Kommunalpolitik, da gebe ich dir recht, ist eigentlich nüchtern. Ne? Da geht es um Inhalte, da soll es um Sachpolitik geben. Es ist immer dann, wird es problematisch, wenn wir uns von der Sachebene entfernen und alles auf die Beziehungsebene schieben. Aber gut, wo müssen wir denn in unserer Gemeinde besser werden? Wo siehst du denn Potenziale für uns in Großbären?
Naja, besser, also wir müssen in den Umsetzungen besser werden. Egal, was wir beschlossen haben, da kann man immer so gucken, so bestimmte Dinge. Auch in der Vergangenheit, wie lange haben wir mit dem Hort gerungen, bis dann endlich ein Hort war? Ich erinnere mich, da war meine Tochter noch in der Kita und dann hieß es, naja, wenn die mal eingeschult wird, dann darf sie direkt den neuen Hort besuchen. Sie ging noch bis zur dritten Klasse in den alten Hort. Also einfach diese Umsetzung von der Planung bis hin, dass es dann auch fertig ist, dass es dann eröffnet ist. Wir merken es im Schulerweiterungsbau, beim Bauen der neuen Kita, wobei ich das jetzt schon als schnell empfinde. Aber ich glaube, das sind so Sachen, dieses vom Beschluss denn bis zur Umsetzung. Das sind Prozesse, ist mir klar, da sind wir auch, wenn wir aus der freien Wirtschaft sind wir verwöhnt, hat man nicht diese ganzen langen Wege. Aber das wünsche ich mir, dass das schneller geht.
Gut, wir haben beim Hort und beim Schulerweiterungsbau sind wir jetzt knapp anderthalb Jahre hinten dran. Im Endeffekt, am Ende überwiegt immer die Begeisterung, dass es ja fertig geworden ist und dass wir die neuen Gebäude nutzen können.
Ja, ne? Das ist dann auch super. Das interessiert dann auch nicht mehr alles, was vorher war. Genau. Aber wenn du was beschließt und dann denkst du mal so, Mensch, wann wird denn da jetzt mal das Erste gemacht? Das ist dann einfach auch zu lange, das empfinden wir so, aber ich glaube, das empfindet auch der Bürger so.
Ja, das kann durchaus sein. Okay, letzte Frage, wo geht denn die Entwicklung der Gemeinde hin? Was sind so unsere dringendsten Zukunftsfragen, die wir uns stellen müssen?
Ach naja, die Zukunftsfragen. Also Großbären wächst ja, das sehen wir ja. Wir haben immer neue Baugebiete. Die Frage ist immer nur, müssen wir die Baugebiete komplett auslasten? Also müssen da, wenn dort 1000 Menschen theoretisch wohnen könnten, müssen es 1000 sein oder gehen vielleicht nicht auch 600? Wir sollten gucken, dass wir uns nicht überfordern mit dem Zuwachs. Und wir sehen es auch, und ich glaube, das hattest du in einem deiner ersten Podcasts auch mal gesagt, die Infrastruktur muss hinterher wachsen. Das ist aber auch falsch, die muss gleichzeitig mitwachsen. Weil wir sind ja jetzt immer so, dass die wirklich hinterher wächst. Dann hast du auf einmal so und so viele neue Einwohner und auf einmal merkst du, oh, Kita-Plätze fehlen. Hortplätze fehlen. Das ist ja kein Phänomen, was wir erst seit heute haben. Das haben wir die ganzen letzten Jahre ja auch gehabt. Also das ist eine Sache, also da wird es hingehen, wir werden wachsen, aber wir müssen da auch, weil es vorhin auch darum ging, wo können wir besser werden, da müssen wir natürlich auch so denken, dass wir gleichzeitig mitwachsen, auch in der Infrastruktur, weil ansonsten haben wir natürlich das Problem, dass wir ja, uns maßlos überfordern.
Ja, das ist sicherlich eine Sache, die wir uns stellen müssen, in vielerlei Hinsicht. Ja. Super, wunderbar, ich danke für das Gespräch.
Ja, gerne.
Dann bei Gelegenheit mal wieder. Hoffentlich.
Dann gibt es ja neben der politischen Welt auch noch eine Menge Vereine und Organisationen, die wir bei uns in Großbären haben. Ich bin ja Mitglied bei einigen Vereinen, so auch beim Bürgertisch für lebendige Demokratie in Großbären e.V. Da wurde am letzten Mittwoch ein neuer Vorstand gewählt, der fast so aussieht wie der alte Vorstand, aber auch das ist eher ein Qualitätsmerkmal für einen Verein, dass man über Jahre dann einen gleichen Vorstand hat. Der Vorstand, die Vorstandsvorsitzende oder die Vorsitzende des Vereins ist erneut Uschi Schinowski geworden, die zumindest den Damen, die jetzt zuhören, vielleicht bekannt sein soll, die leitet auch den Frauenstammtisch. Also der Verein hat sich schon zum Ziel gesetzt, engagierte Bürgerinnen und Bürger, damals vor allem gegen rechtsradikales Gedankengut und rechtsradikale Gewalt, sich zu engagieren. Das hat man auch gemacht. Inzwischen heißt das nicht unbedingt, dass wir weniger Rechte bei uns im Ort haben, aber sie sind zumindest nicht ja, so bemerkbar, sind nicht so auffällig. Der Bürgertisch will eigentlich immer mitwirken, dass das Klima am Ort und die Grundwerte demokratisch und solidarisch in unserer Gesellschaft zugunsten aller Bewohner sich entwickelt. Das ist ein hehres Ziel. Zu diesem hehren Ziel macht der Verein regelmäßig auch Veranstaltungen. Also jeder, der sich vielleicht engagieren möchte, ist gerne aufgefordert, das auch in so einem Verein zu tun. Ansonsten haben auch andere Vereine gewählt. Ich war am letzten Wochenende noch beim Verein für Dorfgemeinschaftsleben Diedersdorf, der Förderverein. Dort hatten wir eine ähnliche Situation. Der Vorstand ist komplett so, wie er war, mit 100% Stimmen erneut gewählt worden. Wie gesagt, man muss immer dankbar sein, wenn Leute sich engagieren und wenn sie dann noch weitermachen, umso besser. Das vielleicht erstmal so aus der kleine Überblick über die große Vereinswelt, die wir bei uns im Dorf haben. Ich möchte Sie einladen. Eine Ausstellung zur Geschichte der deutschen Einheit wird an der Alten Molkerei gezeigt. Gerade jetzt, in denen Parteien sich zunehmend mit fremden Federn schmücken, scheint es so, dass unsere Politik zunehmend von Gefühlen bestimmt wird. Wir leben in Zeiten der Daueraufgeregtheit, Fakten werden durch gefühlte Wahrheiten in Frage gestellt, Radikale aller Couleur finden mit einfachen Antworten auf komplexe Fragen immer mehr Zuspruch. Die politische Mitte weiß mit den aufgeheizten Emotionen oft nichts anzufangen. Sie ist von der politischen Kultur geprägt, in der das Gebot der Nüchternheit galt. Bereits in den letzten Jahren habe ich mich um Ausstellungen für unsere Gemeinde bemüht, egal ob im Gemeindesaal oder wie jetzt als Freiluftausstellung. Die Ausstellungen sollten bisher immer zum Nachdenken und zum Reflektieren einladen. Und hier setzt die Ausstellung Umbruch Ost ein Zeichen. Lebenswelten im Wandel erzählt vom Alltag der deutschen Einheit seit 1990. Das passt ja auch zum Jubiläumsjahr. Im Zentrum der Schau stehen dabei die Umbruchserfahrungen der Ostdeutschen. Auf den Ausstellungstafeln verlinken QR-Codes zur Zeitzeugeninterviews des NDR. Drei Ergänzungstafeln des Online-Portals Statista präsentieren die wichtigsten Zahlen und Fakten zu den Entwicklungen seit der Wiedervereinigung. Autor der Ausstellung ist übrigens der Historiker und Publizist Dr. Stefan Wolle. Herausgeber ist die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und dem Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Sie finden die Freiluftausstellung an der Alten Molkerei. Und wenn Sie Zeit haben, gehen Sie doch einfach mal vorbei. Sie wird dort vom 19.09. bis zum 17. Oktober zu sehen sein. Ich freue mich auf Sie. Kommen Sie einfach vorbei. So, das war's für heute schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid auch nächste Woche dabei, wenn es wieder heißt Großbären Inside. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gern auch per Mail unter info@großbäreninside.de. Ich freue mich, dass wir uns so hoffentlich gesund und munter dann am 25. September wiederhören. Gerade in Corona-Zeiten gilt es einmal mehr. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Wir hören und viel besser, vielleicht sehen wir uns auch.